Auf den Spuren der Kirche Jesu. Ja, wir haben lange an dem Titel umgetüftelt und umüberlegt. Ja, wie wollen wir es jetzt schreiben? Auf den Spuren von der Kirche von Jesus oder auf den Spuren von Gottes Kirche oder von unserer Kirche? Was ist jetzt korrekt? Wir sind zuerst bei unserer Kirche gewesen. Wir haben so im Hier und Jetzt gedacht, von der Zukunftskonferenz, wo wir uns intensiv Gedanken gemacht haben, wie es mit der Kishona in Hini weitergeht. Darum sind wir von unserer Kirche herausgegangen und haben dann aber schnell gemerkt, ja, was haben denn wir schon dazu beigetragen? Von den Teilnehmenden, die da sind, sind nicht viele Gründungsmitglieder, die wirklich dabei gewesen sind, wo die Kishona da in Wil entstanden ist, wenn ich in die Runde schaue. Genau. Aber was ich cool finde und super finde, ist, dass die Kirche da, die Kishona in Wil, auf einem festen Fundament steht. Auf einem so festen Fundament, dass es sich gelohnt hat, letzten Sonntag 15 Minuten darüber zu predigen. Wissen ihr noch, die in der Kirche waren, wissen ihr noch, was der Text war? Ich sehe so halbwegs nicht. Ich darf ganz mutig so fragmenthaft reinrufen. Ja, genau. Niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist. Jesus Christus, 1. Korinther 3, Vers 11. Also, es ist nicht unsere Kirche. Nachher sind wir haben wir überlegt, ja, eigentlich ist es ja Gottes Kirche, oder? Aber wenn du dann überlegst und im Alten Testament so ein bisschen schaust, dann sagst, wo hat denn Gott überall Kirche gebaut? Ja, so viele Kirche hat er nicht gebaut. Er ist jetzt einer der, der Bund geschlossen hat. Er hat einen Bund geschlossen mit dem Noah nach der Sintflut. Er hat mit dem Abraham einen Bund geschlossen, dass seine Nachkommenschaft unzählbar wird sein. Er hat mit dem Mose einen Bund geschlossen, mit dem Volk Israel, mit dem David. Der Gott vom Alten Testament hat viele Bünde geschlossen. Und ich gehe nachher gerade noch ein bisschen näher darauf ein, was für Bündnisse das sind. Aber zuerst möchte ich noch die Titelfindung abschliessen. Und nachher sind wir dazu gekommen, dass wir sagen, ja, die Kirche von Jesus, auf den Spuren der Kirche von Jesus. Mit Jesus hat ein neuer Bund angefangen. Ein effektiv neuer Bund, etwas, das vorher noch nicht da war. Und das erinnern wir uns auch immer wieder im Abendmahl, wenn wir das Abendmahl feiern, was Jesus effektiv für uns zu tun hat. Und wer mal ein bisschen ausführlicher sich Gedanken machen über das Abendmahl oder etwas dazu hören will, der ist nächsten Sonntag ganz herzlich eingeladen, wird der Joshua darüber erzählen. Aber meine Frage ist nachher, oder unsere Frage ist dennoch gewesen, hat Jesus jetzt eine Kirche gegründet? Was sagt ihr? Nein. Gibt es Mutige, die ja sagen? Ich bin auch der Meinung, also Jesus hat keine Kirche gegründet. Er hat vielmehr eine Bewegung ausgelöst. Er hat 12 Jünger um sich herum gehabt und ganz viele weitere Zuhörer, und die 12 Jünger sind dann später zu Aposteln geworden, also eigentlich aufgestiegen sind, an seine Stelle nachher dann gekommen. Also man könnte sagen, Jesus hatte eine grosse Menschenmenge gehabt, die ihm nachher gefolgt ist, und es ist dann an den Jüngern gelegen, wo Jesus weg war, also eben nachher Apostel nennt man die, wo das Leben nach seinem Weggang organisiert haben. Und so haben wir uns dann aber doch dazu entschieden, komm, wir machen auf die Spuren der Kirche von Jesus. Das soll der Titel sein, da wollen wir nachspüren. Wie sich das, nachdem Jesus von dieser Erde wieder zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist, wie das weitergegangen ist. Und wenn wir bei der Spurensuche sind, dann wollen wir trotzdem im Alten Testament anfangen. Ich habe vorhin kurz erwähnt, dass Gott nicht primär ein Kirchenbauer war, sondern einer, der Bünde mit seinem Volk geschlossen hat und mit einzelnen Personen. Ich hatte erwähnt, Noah, Abraham, Mose, auch der David. Und das Spezielle beim Bund ist, und das finde ich ja spannend, ein Bund ist nicht das Gleiche wie ein Vertrag. Ein Vertrag ist, wenn zwei Parteien miteinander übereinkommen, etwas besprechen, zu einem Fazit kommen, wo sie sagen, mal, da sind wir beide einverstanden, das schriftlich aufsetzen, ihre Unterschrift darunter tun, das ist ein Vertrag. Ein Bund ist anders. Ein Bund ist einseitig. Es ist eine einseitige Willenserklärung von Gottes Seite her. Wir Menschen müssen gar nichts dazu beitragen. Das Volk Israel hat gar nicht müssen dazu beitragen. Sie sind einfach Bundespartner geworden, weil Gott sie auserwählt hat. Der Bund wird als Gabe von Gott verstanden, auch wenn er von der Seite des Volk Israel immer wieder einmal gebrochen worden ist. Aber von Gottes Seite her ist er unzerstörbar und ewig. Wir haben so verschiedene Bünde gehabt. Wir haben nachher in der Geschichte vom Volk Israel haben wir nachher auch eine Königszeit gehabt, wo es ganz viele verschiedene Könige gegeben hat. Am Anfang einen, nachher hat sich das ein bisschen aufteilt, respektive sind Nachfolger gekommen. Die ersten sind noch so passabel gewesen und dann ist auf der einen Seite ist es immer schlimmer geworden und bei der anderen hat es immer wieder so ein Highlight gegeben. Die Jahrhunderte sind dahin gegangen und das Volk Israel eigentlich auch. Und dann sind die Propheten gekommen, die haben wieder versucht, die Schäfchen zu sammeln, das Volk Israel zu sammeln. Und einer von diesen Propheten war der Jeremia. Er durfte eine Revolution ankünden. Er durfte einen neuen Bund ankünden. Das war zu der Zeit, wo das Nordreich bereits von den Assyrern verschleppt worden ist und nur noch ein Restteil verblieben ist in Israel. Der neue Bund, oder besser gesagt, das ist ein erneuerter Bund, den er hier anbietet tut. Und zwar können wir dann anlesen, wer die Bibel dabei hat. Ich kann sie vornehmen und mal den Jeremia aufschlagen. Im Jeremia 31, im Kapitel 31, Vers 31 bis 34. Das heisst es: Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tage mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden mich kennen. Alle. Vom Kleinsten bis hin zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Das ist eine Revolution. Gott wird den erneuerten Bund dem Volk ins Herz schreiben. Und nicht auf Gesetzestafeln, auf steinerne Gesetzestafeln, sondern in ihr Herz hinein. Und damit ist auch die Gabe vom Heiligen Geist verbunden, wo ein erneuter Bundesbruch soll verhindern. Was für eine schöne neue Dimension. Bis anhin war es eine Sache zwischen Gott und dem Volk Israel. Doch die Ziele da, die sprengen den Rahmen. Es braucht auch keinen Vermittler mehr, es braucht keinen Übersetzer mehr, weil Gottes Geist direkt zu unserem Geist redet. So, absolut cool. Und auch recht autonom, finde ich. Wir haben nicht mehr irgendeinen Papst oder irgendeinen Oberhirt, der uns sagt, wie alles muss laufen, sondern wir haben von Gottes Geist direkt in uns rein, den Geist, der zu unserem Geist redet. Wir sind recht autonom. Und da ist mir der Gedanke gekommen, kann es sein, dass wir genau an dem Punkt sehr oder zu sehr autonom geworden sind? Nehmen wir da und dort einfach nur das, was uns gefällt, oder aus der Bibel heraus, oder von dem, was wir vom Heiligen Geist her verstehen, was uns gut dunkt, anstatt zu fragen, Gott, was möchtest du mit meinem Leben? Was soll ich tun? Und dass wir dann sein Programm zu unserem Programm machen und nicht unser Programm zu seinem Programm. Das ist einfach ein Gedanke. Ich finde es spannend, was Gott alles unternahm, versprochen und geplant hat. Das ganze Alte Testament durch. Und wenn man die Geschichte von Gott anschaut, mit seinem Volk, die Bündnisse sieht, dann hat das Volk Israel das auch immer wieder gefeiert. Sie haben immer wieder Fester gehabt, dass sie das nicht vergessen, dass sie daran erinnert werden. Und gern möchte ich mit euch zwei solche Feste in aller Kürze anschauen. Es gibt ganz verschiedene Feste, es gibt 5 Hauptfester und 2 davon schauen wir heute Morgen kurz an. Das eine ist das jüdische Fest Pessach. Ich glaube, da habe ich auch etwas dabei. Genau, das Pessach. Wer weiß, was Pessachfest ist? Das Osterfest, ja. Auszug aus Ägypten. Ja, ganz genau. Hey, das geht 7 Tage lang. Mega cool. Da ist eine grosse Party. Ich wäre zu dieser Zeit gern. Eigentlich müssten wir mal als Gemeinde nach Jerusalem und das Pessach miteinander feiern. Einfach mal, um so ein bisschen reinzuspüren, was da abgeht, was da passiert. 7 Tage lang erinnert man sich daran an die Befreiung aus der Sklaverei und den Auszug aus Ägypten. Und was ich spannend finde, genau zu dieser Zeit, in dieser Pessachzeit, ist Jesus verhaftet worden, verurteilt und gekreuzigt worden und auferstanden. Das Pessachfest hat sehr viel damit zu tun, mit dem Opferkult auch. Also man hat ein Schäfli geopfert gehabt, oder andersrum, beim Auszug aus Ägypten hat man ein Schäfli geopfert gehabt, damit die Erstgeburt nicht tot worden ist. Also es hat etwas Unschuldiges müssen sterben. Und genau in diesem Fest inne oder ja, in dieser Zeit inne wird auch Jesus unschuldig, lässt Jesus unschuldig sein Leben, wird auch unschuldiges Blut vergossen. An unserer Stelle. Damit wir gerettet und aus unserer geistlichen Gefangenschaft heraus befreit werden. Ein zweites Fest ist das Schavuot-Fest. Mal schauen, wer da mithalten kann. Weiss jemand, was das für ein Fest ist? Was? Ein Wochenfest? Ja, es ist nicht ganz eine Woche gegangen. Mehr so ein bisschen. Am Abend vorher dann hat es angefangen. Dann hat man einen ganzen Tag hat man nachher nicht gefeiert. Es ist ein Fest, wo man eigentlich 3 Sachen in eine reingepackt hat. Sie haben, ich weiss nicht warum. Ich hätte wahrscheinlich 3 eigene Fester gemacht. Aber sie haben das alles reingepackt in eins. Zum einen haben sie gefeiert, die 10 Gebote, die sie von Gott bekommen haben. Zum anderen den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und zum dritten haben sie gerade noch das Erntedankfest dazu genommen, wo sie an die Schöpfung und die Versorgung von Gott gedacht haben. Und das hebräische Wort Shavuot heisst Woche. Also 7 Wochen plus 1 Tag nach dem Pessachfest ist das Shavuot-Fest gewesen, hat das Shavuot-Fest stattgefunden. Warum erzähle ich euch das? An diesem Shavuot-Fest ist eben kirchengeschichtlich Relevanz passiert. An diesem Shavuot-Fest war wieder ganz viel Volk in Israel, in Jerusalem. Und genau in dieser Zeit ist der Heilige Geist auf die 12 Jünger ausgegossen worden. Das Ereignis rund um Ostern und nach Pfingsten, die geschehen nicht einfach so. Nein, vielmehr sind da bereits sind wir in einer jüdischen Tradition drin. Die christlichen Feste, Ostern, Pfingsten, die findet zu festgesetzten jüdischen Fest- und Gedenkzeiten statt. Es ist also so, nicht wir Christen haben Ostern erfunden. Das war bereits ein jüdischer Gedenktag gewesen. Doch durch das Sterben und die Verstehung von Jesus Christus bekommt der Gedenktag eine ganz neue Dimension. Ebenso wenig haben wir Christen Pfingsten erfunden. Auch da gilt, es war bereits ein jüdischer Gedenktag gewesen. Doch durch die Ausgüssung vom Heiligen Geist kommen wir eben weg von diesen Gesetzestafeln, von diesen steinernen Gesetzestafeln, die bei dem Shavuot-Fest, wo man daran gedacht hat. Vielmehr schreibt jetzt Gott seinen Willen direkt in unser Herz hinein. Und jetzt können alle Menschen das göttliche, ich sag's mal, Navigationssystem haben. Alle, die das möchten und an ihn glauben. Und die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist ist sozusagen die Geburtsstunde von der Kirche. Eben, wie alles begann. Lasst uns darum im folgenden gemeinsamen Bibeltext anschauen, wo wir uns entlang angeln können, wo genau die Szene beschrieben ist. Lasst uns gedanklich und zeitlich in das Schabbatfest eintauchen, wie jedes Jahr in dem, ja, das jüdische Fest stattgefunden in Jerusalem. Es hat gewimmelt von jüdischen Pilgern aus allen Herren Ländern, die nach Jerusalem gekommen sind. Sie sind zu Tausenden gekommen, kommen aus dem Römischen Reich, aus dem Mittelmeerraum, aus Nordafrika, aus dem Partherreich, das heisst Mesopotamien, heutigen Irak, Iran, ja bis nach Arabien und darüber hinweg sind die Menschen zu dieser Zeit in Jerusalem gewesen. Und mittendrin, in dem Jerusalemer Volksfest, sind die Jünger von Jesus. Die zurückgebliebenen Jünger von Jesus. Jesus war selber nicht mehr da gewesen. Und das, was jetzt passiert, ist ein wesentlicher Meilenstein in der Geschichte von Gott mit den Menschen und mit der Geschichte vom Volk Israel. Gott schreibt Geschichte, eine Geschichte, die schon lange vorausgesagt worden ist. Jetzt, von diesem Zeitpunkt weg, fängt ein neues Zeitalter an, eine neue Ära, etwas Neues bricht an, etwas Revolutionäres, etwas Besonderes. Und wir müssen nicht überrascht sein davon, sondern durch sein Wort hat er das schon weit vorausgesagt. Und jetzt ist es einfach dran, dass es eintrifft. Apostelgeschichte 2, können wir das nachlesen. Ich lasse den Beschreib, wie Pfingsten konkret, wie der Heilige Geist konkret gekommen ist und die ganze Diskussion über, ob sie jetzt ein bisschen zu tief ins Glas geschaut haben am Abend vorher oder ein, zwei Fläschchen Wein zu viel getrunken haben, lasse ich weg. Und wir fangen mit der Apostelgeschichte 2, mit dem Vers 16, fangen wir an. Ab dem Vers 16 bis 21. Dort heisst es, nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. Und jetzt kommt das Zitat von dem Joel, Joel 3. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Was für eine Neuheit. Das ist etwas Besonderes. Gott gießt seinen Geist auf uns alle Menschen aus. Vorbei ist die Zeit vom Alten Testament, wo nur einzelne Personen, einzelne Könige, einzelne Propheten, einzelne Priester den Heiligen Geist bekommen haben, damit sie ihren Dienst haben können tun. Das ist mit dem Pfingstereignis Geschichte. Sozusagen Schnee von gestern. Ab Pfingsten ist die Geistgeschichte neu geschrieben worden. Zumindest zum Teil. Gottes Geist wird ja nicht automatisch auf alle Menschen ausgossen, also über alle, sondern zuerst einmal über die Apostel, die 12, und anschliessend dann auf alle, die zu dem rettenden Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Aber jetzt gilt, gibt es Gottes Geist für alle Gläubigen. Für Söhne und Töchter, Männer, Frauen, Junge, Alte, sogar Sklaven, Knechte und Mägde werden hier erwähnt. Also man kann sagen, unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialem Status, Bankkontostand, ja sogar für Nicht-Juden, gibt es jetzt den Heiligen Geist im Angebot. Jeder Normalo kann heute den Heiligen Geist empfangen. Und Pfingsten ist der Anfang von dieser neuen Erde, von dem Geist. Und der Tag des Herrn wird da auch erwähnt, das ist nachher der Abschluss. Das Ziel, also das Ende der Ära. Wir haben eigentlich so einen Anfangspunkt mit Pfingsten und wir haben einen Endpunkt mit dem Tag des Herrn. Und zwischen ihnen bewegen wir uns. Verse 19 bis 20, die reden auch von einem Gericht. Also es wird nicht nur einfach sein, es wird eine recht schreckliche Zeit sein, die da beschrieben wird. Die wird kurz vor der Wiederkunft von Jesus sein. Wird sowohl im Matthäus-Evangelium beschrieben, im Kapitel 24 oder auch der Offenbarung. Das Gericht steht noch aus. Und zwischen ihnen, zwischen dem Pfingsten und dem Tag des Herrn, stehen wir. Und mit diesen Zielen kann durchaus die Frage auch aufkommen, ob es denn überhaupt Hoffnung gibt in dieser Zeit oder ob es einfach nur mehr schwierig ist. Ich denke, der Petrus hat an die Joel-Stelle gerade darum zitiert, um genau das deutlich zu machen. Nämlich mit dem Schlüsselvers im Vers 21. Dort heisst es: Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das ist es, auf das, was der Paulus raus will. Es gibt Rettung. Es gibt Hoffnung. Und zwar für jeden, der den Namen vom Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und mit dem Herr, da ist Jesus von Nazareth gemeint. Er ist Rettung. Das ist auch für den Petrus damals schon klar gewesen. Und der Petrus läuft jetzt gerade so richtig zur Hochform auf. Und in den folgenden Vers beschreibt er ihnen, wer denn der Jesus ist, an wen sollen sie denn glauben? Und das löst bei der Zuhörerschaft, so kann ich es mir vorstellen, nicht nur Begeisterungsstürme aus. Hört mal, wie das tönt. Apostelgeschichte ab dem Vers 22. Hört zu. Haben das jüdische Volk im Hintergrund, wenn man das lesen oder hört, das jüdische Volk, das bis jetzt stark von Traditionen gelebt hat. Hört zu, ihr Menschen aus Israel. Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, was wir alle bezeugen können. Jetzt sitzt er auf dem höchsten Ehrenplatz zur Rechten Gottes im Himmel. Und der Vater hat ihm, wie er es versprochen hat, den Heiligen Geist gegeben, damit dieser über uns ausgegossen wird. So habt ihr es heute selbst gesehen und gehört. So soll nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostelbrüder, was sollen wir tun? Und wenn wir mal uns den Petrus ein bisschen vor Augen setzen, er hat gesagt, Pfingsten hat 50 Tage nach Ostern stattgefunden. Wenn wir nachdenken, der Petrus, wie er vor 50 Tagen zu weh war, ist er mit Schlott und den Knien. Er hat zu dieser Zeit Angst gehabt. Er hat Jesus Christus verraten. Er hat gesagt, er kennt ihn nicht. Als ihn die Magd gefragt hat, du gehörst doch auch zu dem Jesus, oder? Und er sagte, ich kenne den Menschen nicht, von dem du da redest. Nachher hat ihn der Gückel dreimal gekriegt. Und jetzt, 50 Tage später, die totale Verwandlung. Bekennt er sich vorbehaltlos zu dem Jesus. Obwohl die Situation genauso gefährlich war wie damals, wenn nicht noch schlimmer. Jetzt ist nämlich seit Ostern sind Christen verfolgt und angeklagt worden. Und nicht nur das, der Petrus klagt die Juden an. Ganz offiziell und sehr prominent in der Formulierung. Ihr habt Jesus umgebracht. Obwohl ihr genau gesehen habt, was für Zeichen und Wunder das er tun hat. Okay, er sagt, durch Menschen oder durch Hände, ihr habt selber ja nicht das Blut an den Händen, aber ihr seid Initiatoren gewesen. Und der Vorwurf, den haltet ihr in der vollen Härte aufrecht. Man könnte sich fragen, was ist nur in Petrus gefahren? Die Antwort kann nur lauten, die Wirkung vom Heiligen Geist. Seit dem Empfang von dem Heiligen Geist hat er wieder Mut gehabt zum Leben. Der Heilige Geist hat ihm neue Lebenskraft gegeben. Und vor allem, der Heilige Geist hat ihm seine Angst genommen. Und so hat er angstfrei und mutig von Jesus Christus erzählen, was das Gesetz von Mose erfüllt hat und dafür unschuldig ermordet worden ist. Der Heilige Geist befähigt ihn zu dem massiven Protest. Ihr habt Jesus Christus, der von Gott gesandte Retter, der Taten, Wunder, Zeichen getan hat, den habt ihr ermordet. Und der Geist Gottes, der ist nachher dann auf die Apostel und Jünger ausgegossen worden, und der Jesus haben die brutal gekreuzigt. wenn ich so einen Bericht lese, dann löst das bei mir etwas aus, dann komme ich ins Grübeln. Und ich frage mich und ich frage uns, ich frage dich, sind wir ebenso mutig wie der Petrus? Und ich rede jetzt nicht, dass er eine bestimmte Begabung bekommen hat jetzt zum Predigen, sondern einfach sind wir gleich mutig wie der Petrus. Weil bist du dir bewusst, du hast genau den gleichen Heiligen Geist in dir, wie der Petrus ihn gehabt. Du hast den genau gleichen Heiligen Geist in dir, wie die Könige und Propheten vom Alten Testament gehabt haben. Du hast den gleichen Heiligen Geist in dir, wie ihn Jesus gehabt. Du hast den gleichen Heiligen Geist in dir, wie ihn die Apostel gehabt haben. Und ich bin an dieser Stelle herausgefordert, in meinem Alltag, in meinem Umfeld, für Jesus und sein Reich einzustehen. Egal, wie günstig oder ungünstig die Umstände gerade sind. Ich kann mir vorstellen, dass der Petrus auch lieber eine andere Zeit und einen anderen Ort gewählt hätte, als das überbevölkerte Jerusalem zum Schavuotfest. Aber der Geist hat gewirkt, der Petrus hat sich brauchen lassen und die Auswirkungen sind nachher gewesen, es sind Fragen auftaucht. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Zuerst einmal, bevor die Frage gekommen ist, es hat sie ins Herz getroffen. Das ist etwas, was nur Gottes Wort durch seinen Geist kann tun. Es wird im Hebräer sogar beschrieben, dass die Herzen geschnitten worden sind. Die Botschaft hat sie dieser Weg in ihrem Innersten getroffen. Und ich bin weder der Petrus noch ein Apostel, aber ich bin mir sicher, der gleiche Geist Gottes, der Petrus erfüllt hat, der lebt auch in mir und der lebt auch in dir. Und auch wir können heute noch das Werk tun. Sein Wort ist auch heute noch genauso wirksam und kann Herzen durchdringen. Wenn du also heute da sitzt und es dich auch im Inneren trifft, wenn du erkennst, was in Zukunft kommt, wenn du erkennst, was Gott dir anbietet durch Jesus Christus, wenn du erkennst, was Gott dir schenken möchte, nämlich seinen Geist, wenn wir die gleichen Fragen stellen wie damals Zuhörer, was sollen wir tun, ihr Brüder? Dann gilt auch heute noch die Antwort vom Apostel Petrus für dich ganz persönlich. Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die dem Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Lass dich retten. Lass los, was dir nicht gut tut. Lass deine Sorgen los, lass deine Sicherheiten los und wirf dich stattdessen vertrauensvoll auf den Jesus, so wie er uns in der Bibel beschrieben ist. Sag Jesus, dass dir deine Rebellion leid tut. Bring deine Schuld zu ihm vors Kreuz. Ändere dein Leben, kehr um. Und wenn ich dir Punkte aufzähle, dann sage ich das alles zuerst einfach einmal zu mir. Lass hinter dir, was dich gefangen hebt. Streck dich aus nach dem, was Jesus dir anbietet. Öffne dich für den guten Heiligen Geist und such ihn und Gottes Willen für dein Leben. Jeder, der an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist bekommen. Vom gleichen Geist, der ganz am Anfang der Bibel berichtet wird, der übers Wasser geschwebt ist. Der gleiche Geist, der schon mit dem Mose und den Propheten war. Der gleiche Geist, der auf Jesus gekommen ist bei seiner Taufe. Der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der gleiche Geist, der Petrus an Pfingsten erfüllt hat. Der Geist lebt in dir, wenn du an Jesus glaubst. Also dürfen wir in der Gewissheit und im Mut vom Glauben uns mit dem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen. Wir merken, das Pfingstereignis, das ist die Geburtsstunde von der Kirche von Jesus. So entsteht aus der Betroffenheit von vielen einzelnen Herzen die erste Kirche von Jesus. Und davon berichtet nachher der Vers 41. Und mit dem schließe ich. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Himmlischer Vater, ich bin überwältigt vom Pfingstereignis, von dem Pfingstbericht, wo wir dürfen lesen. Mich überwältigt es, wenn ich da von 3000 Leuten lese, die sich von dir haben retten lassen. Und es hat bei ganz vielen Einzelnen angefangen, die tief betroffen waren. Und das ernst genommen haben, was der Petrus zu ihnen geredet hat. Und sie gesagt haben, Jesus, du sollst auch mein Herr, mein Retter, mein Erlöser sein. Ich möchte auf dich hören, ich möchte mich von deinem Geist führen lassen. Jesus, das beten wir auch für uns, das bete ich für mich. Lass mich, lass uns als Einzelne und auch als Kirche immer wieder von Neuem dich suchen, deinen Willen suchen und den dort umsetzen, wo du uns anstellst. Amen.